Herr Recke, das Thema der Next-Konferenz ist Data Love. Was darf ich mir darunter vorstellen?
Wir haben gesehen, dass es heute so viele Daten gibt wie nie zuvor. Eric Schmidt hat neulich gesagt, dass die ganze Zivilisation bis zum Jahr 2003 so viele Daten hervorgebracht hat, wie wir heute alle zwei Tage generieren. Das heißt, es ist nicht mehr die Frage, haben wir eigentlich genug Daten, sondern die Frage ist, was machen wir damit und wie können wir aus dieser Datenflut und Datenmasse neue sinnvolle Anwendungen für den Konsumenten generieren.
Welche sind denn die neuen Anwendungen, die da möglich werden?
Ja, wir sehen ja in Deutschland eine Diskussion, die häufig sich sozusagen erstmal mit der negativen Seite beschäftigt. Und beispielsweise letztes Jahr Google Street View war ein Riesenthema. Dürfen Häuserfassaden im Internet einfach frei sichtbar sein oder dürfen sie es nicht? Auf der anderen Seite sehen wir einfach riesengroße Chancen. Das kann man durch alle möglichen Bereiche durchdeklinieren, zum Beispiel im Bereich Commerce. Jede Menge Möglichkeiten, auch mit dem Konsumenten, mit dem Käufer andere Dinge zu machen. Es gibt Mirapodo zum Beispiel, ein Beispiel, die einfach auswerten, Millionen von Schuhdaten, also Schuhkaufdaten, um dann Prognosen anzustellen für den Konsumenten, was ist denn die richtige Größe? Weil ich habe ja immer die Frage, wenn ich einen Schuh online bestellen will, passt der eigentlich? Oder muss ich ihn vielleicht auch eine Nummer kleiner nehmen oder eine Nummer größer? Und da kann man durchaus, wenn man genug Daten hat und die intelligent matcht, kann man feststellen, wahrscheinlich ist es so, wenn dieser Schuh dir passt, dass dann dieser andere dir auch passen wird, in der Größe genau.
Geht es dabei um anonyme Daten oder auch um die Verknüpfung von personalisierten Daten und anonymen Daten?
Ich glaube, dass die personalisierten Daten und die Datenschutzthematik im Grunde immer nur die Spitze des Eisbergs ist. Die sind in der Regel ja ziemlich uninteressant. Meistens geht es darum, aus den Daten, die insgesamt verfügbar sind, durch intelligente Analyse neue Dinge zu ermitteln. Aber es ist natürlich auch ein anderes Thema. Also auch wenn man den Konsumenten besser kennt, kann man ihm auch interessantere Angebote machen oder brauche ihn nicht mehr wie früher in der alten Welt mit Werbung belästigen und ihn auf allen Kanälen zuschütten, sondern man kann ihn viel gezielter ansprechen und dann vieles, was stören würde, auch ausblenden. Es gibt so einen Satz von Dave Weiner, der sagte, Werbung wird immer mehr zielgerichtet und am Ende perfekt zielgerichtete Werbung ist keine Werbung mehr, das ist Information.
Nun sind Daten ja viel mehr als nur Mittel, um Werbung zu betreiben. Wie schätzen Sie es denn ein, welche anderen Möglichkeiten es gibt, Daten neu zu verwerten, ohne dass sie mit dem Datenschutz in Konkurrenz stehen? Also Sie sagten ja selbst, dass der Datenschutz eigentlich gar nicht unbedingt eine Konfliktlinie bieten muss. Welche Perspektiven eröffnen sich da? Sind es neue Suchalgorithmen? Sind es, es gab einen Vortrag über Bing, der die sozialen Netzwerke in die Internetsuche integriert. Sind das die Perspektiven der Zukunft?
Ich glaube, Daten alleine sind ja erstmal gar nichts wert. Also wir haben ja heute nicht mehr das Problem, dass nicht genug Daten verfügbar werden, sondern die Frage ist, was macht man damit und wie kann man aus dieser Flut überhaupt noch was Sinnvolles raus generieren? Und da gibt es einfach jede Menge Aspekte. Also der große Langfristtrend, den wir sehen, ist ja der Trend zur Digitalisierung. Und der hat jede Menge Branchen schon verändert und wird auch noch weitere Branchen verändern. Aber das ist so ein langfristiger Trend ist und der geht natürlich einher damit, dass immer mehr Daten generiert werden. Also früher gab es auch Daten, die waren analog. Aber mit analogen Daten war es halt sehr viel schwerer, Dinge anzufangen. Also wenn man das im Radio sich anschaut, früher gab es halt Bänder, die waren im Archiv. Da musste man dann hingehen, wie in der Bibliothek, musste sich die rausholen, dann auf eine Maschine legen, dann konnte man sich die Bänder abhören, um dann vielleicht wieder was Interessantes im Archiv zu finden. Heute ist das weitgehend, noch nicht alles, aber vieles ist digitalisiert. Die interessanten Dinge sind digital verfügbar und damit kann man im Grunde sehr schnell suchen und sehr schnell interessante Dinge finden und kann damit ganz andere Dinge machen. Gut, das ist die Frage, was macht man denn damit und wie viel Zeit hat man eigentlich damit? Das ist natürlich je mehr Daten es gibt, umso schwieriger wird es auch aus dieser Flut dann wieder das Relevante herauszufiltern. Aber dabei helfen eben Algorithmen und dabei helfen aber auch eben Social Networks. Also es gibt da, ich glaube, es ist die intelligente Kombination aus Algorithmen und aus dem Social Aspekt, aus Daten interessante Dinge rauszugenerieren.
Eine kritische Entwicklung dabei vielleicht, dass so ein Effekt entsteht, der mal als Filterbubble bezeichnet wurde, dass also, wenn der Trend zur Personalisierung weitergeht, ich eigentlich nur noch in meiner Blase von den Dingen lebe, die mich sowieso schon immer interessieren und eigentlich Innovation, das Neue, Spannendes, Sperriges nicht mehr vorkommt. Sehen Sie die Gefahr?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also es kommt, glaube ich, stark auf den einzelnen Nutzer an, auf seine Art damit umzugehen. Also wir haben das ja im Grunde bei jedem Medium gesehen. Also das ist eine Diskussion, die im Grunde genommen auch mit jedem neuen Medium von neuem geführt wird. Die hat man im Grunde bei Büchern geführt, dass sie sich in so eine Romanwelt begibt und dann die Realität nicht mehr wahrnimmt. Ich weiß nicht, ob sie beim Radio tatsächlich geführt wurde, beim Fernsehen, aber auf jeden Fall beim Kino gab es immer die Diskussion, ist das nicht so, dass der Nutzer da den Kontakt zur Realität verliert? Und tatsächlich, selbstverständlich, also diese Gefahr besteht. Auf der anderen Seite merkt man eben auch, alles, was Realitätskontakt verliert, verliert irgendwann dann auch die Überlebensfähigkeit. Also die Leute merken dann einfach, Moment mal, ich habe hier ein Problem, ich muss irgendwie mein Verhalten ändern, ich muss mich wieder an diese Umwelt anpassen, um überhaupt weiter über die Runden zu kommen, um nicht eben in dieser, also so eine Bubble ist halt auf Dauer nicht überlebensfähig. Und aber da der Mensch ja ein Wesen ist, das sich im Grunde immer wieder auch an seine Umwelt anpasst und diese Umwelt aber auch gestaltet, ist das so ein Prozess, der, glaube ich, iterativ mit jedem neuen Medium wieder neu verläuft und immer wieder auch ähnliche Themen nach oben spült, die dann zu Recht auch neu diskutiert werden müssen. Aber am Ende vertraue ich da eigentlich auf die Fähigkeiten, die wir Menschen haben, damit umzugehen.
Vielen Dank.